Protect your home and auto by bundling them with Progressive, and you'll have a little less to worry about. But we know you'll find other things to worry about. Like that text you just got from your boss. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Hey, call me when you get a sec. Oh, hey, call me when you get a sec. Yeah, this is bad. Oh, well, at least you protected your home and auto with Progressive, so you don't have to worry about that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers not available in all states.
Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Milch, tote Diamanten und die vielleicht kürzeste Folge aller Zeiten. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitmenschen da draußen, zu einer neuen Folge Genre geschehen. Es ist Nummer 193 und diesmal weiß ich sicher, denn ich lese es hier auf meinem Skript, das André mir geschickt hat. Und wenn er sich nicht verzählt hat, dann kann ich mich jetzt auch nicht verzählen, wie sonst immer.
Dann wäre es nicht deine Schuld.
Ja. Und damit habt ihr ihn schon gehört. Ganz herzlich willkommen, André Hecker.
Moin Moin.
Und ihr habt drauf gewartet und ich lasse es noch ein bisschen hinauszögern. Es ist, wait for it. Natürlich ist er wieder mit am Start, der Einzigartige, der Wohlgelockte, der Unschlagbare, Tino Hahn.
Hallo.
Wo soll das alles noch hinführen?
Und dann auch noch richtig abgeliefert in einem krächzenden Crescendo, das seinesgleichen sucht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt schon wieder so eine komische Folge, kann ich jetzt mal so von mir geben, denn sie ist nur so halbgar, wenn ich das jetzt so mal sagen darf.
Wir haben also ist sie blutig?
Ja, medium rare.
Sie ist medium rare, ja.
So wie es sich gehört für ein schönes, saftiges Steak im Genre Hausen. Wir haben zwei richtige Filme und dann haben wir noch so ein bisschen was Zerquetschtes.
Was zerquetscht ist, das mögen wir Gorbauern ja am liebsten.
Ja, genau. Aber was wir auch mögen, sind unsere neuen Steady-Mitglieder. Oder zumindest unser neues Steady-Mitglied. Oder, André?
Ja, seit der letzten Folge hat sich da jemand hinzugefügt, den wir natürlich gerne an der Stelle grüßen und uns bedanken möchten, nämlich der gute Alex W. hat sich unserer Steady-Gemeinde angeschlossen. Vielen Dank dafür für den Support an der Stelle. Und an der Stelle nochmal den Hinweis, ja, da kann man euch auch mal klatschen. Und an der Stelle nochmal natürlich der Hinweis auf unseren aktuellen Audio-Flick zu Krull, den ihr euch anhören könnt nach wie vor. Und auch der nächste ist schon hier in der Abstimmung, beziehungsweise wir haben da auch schon was im Auge aus aktuellen Gründen im Oktober, aber dazu in Kürze mehr.
Oder halt auf dem Auge.
Oder auf dem Auge. und natürlich auch nochmal der Hinweis, wir nähern uns ja mit leisen, aber großen Schritten der Folge 200 und einem neuen Jubiläum, wozu wir wieder Fragen sammeln von euch an uns. Und ihr könnt das nach wie vor tun an entweder per Mail an info@genre-geschehen.de oder auch im Discord bei uns. Da gibt es den entsprechenden Frage-Thread. Da könnt ihr alles reinhauen, was euch auf dem Herzen brennt, was ihr von uns wissen wollt. Und dann werden wir das in der Jubiläumsausgabe demnächst dann gerne beantworten.
Was waren da eigentlich vorher? Also der Thread wurde ja umbenannt, wenn ich es richtig verstanden
habe. Ja, das war der Thread zur Folge 150.
Ah, okay.
Und dann hat jemand gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendwer meinte, von wem gibt es wieder einen Thread? Und dann hatte schon irgendjemand nämlich auch neue Fragen reingeschickt jetzt für die neue Folge 200. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann können wir den einfach auch weiter nutzen, bevor wir jetzt noch einen Thread da dran knallen und dann.
Und ich dachte, das ist Tinos geheime Aufgabensammlung.
Nee, die heißen anders.
Da gucke ich doch nicht rein.
Ja, ich, wie gesagt, ich hätte ja auch nicht reingeguckt. A, wenn es nicht umbenannt worden wäre und wenn B, mich nicht jemand in diesem Thread getaggt hätte. Und dann hatte ich kurz die Hoffnung, das ist vielleicht Tinos, sag ich mal, hier Basislager oder halt eben Arsenal oder was weiß ich.
Tinos Basislager klingt wie so ein Fahrradfahrer. Ja.
Und hab halt einmal kurz geschmult über die Nachricht hinüber hinaus, über eine Nachricht, über die an die mich gerichtet war, an die die an mich gerichtet war. So, jetzt habe ich es.
Ja, das mit dem Taggen habe ich gleich unterbunden. Das ist, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, weil eigentlich sind immer alle Threads rechtemäßig, also von den Rechten, die du halt als Nutzer hast, eigentlich immer an den drüberliegenden Channel geknüpft. Und eigentlich, das Ding war nämlich, dass jemand quasi everyone getaggt hat. Wenn du at everyone schreibst, dann wird jeder auf dem Discord gepinkt. Ja. Und eigentlich dürfte man das nicht können als Nutzer, aber irgendwie ging das in dem Thread, das habe ich mich gleich dann unterbunden wieder. Deswegen, es hat niemand quasi dich getaggt, sondern da hat jemand halt einfach alle getaggt.
Okay, okay. Aber mir wurde es halt, wie gesagt, wie so ein Tag angezeigt.
Ja, ja, klar, weil jeder.
Und dann ging es halt auch um mich.
Also 800 Leute auf dem Discord wurden quasi getaggt, das war das Problem.
Ja, aber wenn es um Daniel geht, kann man doch auch mal alle taggen.
Ja, finde ich auch.
Ja. Ich bin gespannt, ob ich die, sag ich mal, Stephen King-Titel wirklich nennen werde, die er abgefragt hat. Also, ob ich wirklich diese Antworten gebe, die er sich denkt. Er hat mir keine Antwort oder sie hat mir keine Antwort gegeben. Und oder beziehungsweise wollte mit der Antwort noch warten, bis ich halt meine Antworten vor mir gebe. Und ich bin gespannt, ob ich da das Richtige treffe. Falls diese Frage überhaupt drankommt. Das ist ja, glaube ich, dann auch.
Aber auf jeden Fall war es jetzt schon ominös genug, um ein bisschen Spannung für Folge 200 zu generieren.
Denn so muss es sein.
Ja, wir nehmen da schon alles dran, denke ich. Außer wir haben es vielleicht schon mal wirklich zu Genüge beantwortet in einer anderen Folge. Oder es doppelt sich was, dann fassen wir es halt ein bisschen zusammen, aber sonst wollen wir natürlich versuchen, alles dran zu nehmen.
Klar, wahrscheinlich wird es dann eh wieder 200 Teil 1, 2 und 3 werden.
Genau, hatten wir ja bisher auch schon, ja.
Also glaube ich auch, ey, wenn, dann gibt es halt Fortsetzungen.
Ja, aber es passt ja vom Timing ganz gut, weil gerade, wie Daniel ja schon ein bisschen angedeutet hat, sind wir so zwischen den Welten unterwegs. Das FFF ist vorbei, Siege steht noch bevor, deswegen ist die aktuelle Ausbeute ein wenig mager.
Filmfest Hamburg beginnt heute.
Genau, Filmfest Hamburg beginnt heute. Und du erzählst erstmal auch mal von deinen FFF nachwehen.
Ja, das kann man gleich mal abhaken, das soll auch gar nicht so ausufernd sein. In Folge 191 habt ihr ja ein bisschen was über euer FFF gesprochen. Da war ich ja noch so, habe ich ja noch nicht viel gesehen gehabt wegen Termingründen. Und da habt ihr über einen Film gesprochen, der mich ja auf jeden Fall angesprochen hat und den ich auch auf dem Radar hatte. Und über den ihr ja so ein bisschen, doch enttäuschender gesprochen habt, als ich erhofft habe, aber gleichzeitig trotzdem gesagt habe, guckt den trotzdem auf jeden Fall. Das war Man Finds Tape. Wer nochmal eure Meinung hören will, skippt einmal nochmal zur Folge 191 zurück. Und ich habe ihn jetzt gesehen in Köln. Ich war ja jetzt in Köln die letzte halbe Woche noch auf dem FFF. War auch sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Und da konnte ich ihn jetzt sehen. Und ja, ich kann schon natürlich direkt verstehen, warum Benson und Moorehead den produziert haben. Natürlich genau ihr Cup of Tea. Und ja, ich bin so ein bisschen eigentlich genau doch bei euch. Ich sag gleich mal vorweg, das Fazit ist, ich hätte ihn gerne noch mehr gemocht. Ich fand ihn gut, ich fand ihn solide. Er hat mich nicht komplett gepackt, weil irgendwas hat ihm gefehlt, ich hätte gerne noch mehr Unbehagen gefühlt während dem Film. Und irgendwie hat es mich nicht komplett so reingezogen, wie es mir gewünscht hätte. Was an zwei Dingen, glaube ich, liegt. Zum einen hat er ja auch so qualitativ einen großen Shift, weil es gibt einmal eben wirklich klassische Found-Footage-Aufnahmen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, in dem Film geht es darum, ein Typ findet ein Tape, da ist er als Kind drauf, wie ihm scheinbar jemand nachts irgendwie was gibt, verabreicht oder so. Und daraus macht er quasi eine YouTube-Viral-Serie oder geht damit viral auf YouTube und startet dann so ein, wie so eine Creepypasta ist das halt so ein bisschen. Es kommt so aus dem Richtung so RRG, Alternate Reality Game, Creepypasta-Kosmos. Und in dieser Stadt, wo er lebt, scheinen irgendwelche komischen Dinge vorzugehen und er will so ein bisschen rausfinden, was da los ist, zusammen mit seiner Schwester. So, und der Film ist einmal klassisch Found Footage, so mit Überwachungskameras, Videokameras, Handkameras. Aber dann hast du auch immer wieder so richtige so Head-Interviews in einer super Qualität, weil die Schwester quasi eine Dokumentation über das Ganze dreht. Und irgendwie waren mir das A, zu viele Perspektivwechsel teilweise, die mich so ein bisschen rausgerissen haben aus dem Ganzen. Und ja, wie gesagt, der arbeitet dann auch so Sachen mit, dass du manchmal nur auf einer Tonspur irgendeine Voicemail und sowas hörst. Und sowas mag ich ja eigentlich total, dass du so einfach nur so fragmentierte Botschaften hörst, du musst dir selber ein bisschen zusammenrätseln, was da irgendwie Phase ist, und das ganze Mysterium mochte ich irgendwie auch. Aber irgendwie hat er mich nicht so richtig so, dieses Unbehagen hat mir gefehlt. Es gibt so ein Tape, das ist mit so einer Aufnahme von so einer Straße, wo was passiert mit dem Auto und so. Cool. Das erste Mal ist gezeigt, weil ich auch so, wow, okay, krass, was ist da los? Und es gibt dann wirklich Momente, wo du dann so, okay, irgendwie, irgendwas ist da los, irgendwas stimmt da nicht. Worauf führt das hinaus? Aber ja, so 100% hat's mich irgendwie nicht packen können. Und er wird mir irgendwann dann auch im Horror fast schon einen Ticken zu deutlich. Weil es gab dann auch so ein paar sehr, naja, so ungelenke CGI-Effekte, wo ich mir dachte, ey, wenn ihr es nicht machen könnt, vielleicht aus Budgetgründen, dann lasst's doch. Dann deutet mir nur mehr an. Da waren so ein, zwei Sachen, die mich halt ein bisschen rausgerissen haben, so. Aber ich kann trotzdem so die Idee dahinter auf jeden Fall gutieren, so. Ich mochte das schon, das Mysterium. Und, es ist ein Film, auf jeden Fall so Richtung Cosmic Horror, wenn man da so ein bisschen eben eine Nase für hat und auch so Creepypasta-Themen und sowas, so Netzmythen und sowas, dann ist es auf jeden Fall ein guter Stoff. Aber ja, wie gesagt, es hätte mich gern noch mehr irgendwie mitreißen können. Der letzte Funke hat so ein bisschen gefehlt, aber ich fand ihn trotzdem solide.
Ja, dann finden wir alle drei Men Tape ja mittelmäßig.
Nee, ich finde den besser
als mittelmäßig. Nicht mittelmäßig, nein, aber es ist so, also ja, André hat es ja schon gut gesagt, er hätte ihn halt gern noch mehr gemocht.
Ja, weil alle Versatzstücke, die ich eigentlich mag in solchen Filmen, gerade in diesem Subgenre mag und das auch gut fand, aber irgendwas hat noch gefehlt. So die letzte Würze, die letzte, weiß ich nicht, irgendwas hat mich nicht komplett reingezogen irgendwie. Auch ja, das war ja ein bisschen True Detective-mäßig, da gab es ja auch wieder so mit dem Swirl, so Richtung Lovecraft, King in Yellow, so, das ist alles cool. Noch diesem Stranger da und so. Die alle Versatzstücke waren da. Ich weiß nicht so richtig ganz, ich kann nicht ganz genau einen Daumen drauf drücken, so was für mich noch gefehlt hat. Irgendein letzter Funke, der mich so komplett reingezogen hat. Ja.
Ein großer Alter.
Ja, das muss es ja eben noch nicht mal. Ich sag ja, vielleicht war es mir sogar zum Teil, ich sag nur so Rücken und so und ne, so diverse Dinge. Vielleicht hier und da zu viel sogar. Dafür, dass es auch leider nicht so geil aussah, wie gesagt. Aber es sind Nuancen. Ich kann's, manchmal kriegst du dich halt komplett und manchmal irgendwie fehlt so ein Element oder ein Element ist manchmal auch zu viel irgendwie. Ja.
Aber, naja, nicht so geil aussah. Ich meine, ich finde halt für dieses Budget und für den, also, ich fand das eigentlich schon echt ganz gut aus. Wenn das jetzt wirklich.
Ich fand auch, also die Optik war mich jetzt auch nicht so.
Nee, ich meine wirklich ganz dediziert, da waren so ein paar CG-Effekte und die stechen halt raus. Die sahen jetzt nicht so mega geil aus, fand ich. Und das fällt halt einfach dann auf und das holt mich dann auch aus dieser, ich sehe von Futsch, das soll echt sein, Immersion so ein bisschen raus. Dann dachte ich mir halt
über einen. Sieht das in echt ja so aus.
Bei zwei der Effekten dachte ich mir nur, hättet ihr euch die gespart, hätte ich die Immersion mehr gehabt. Das dachte ich mir einfach nur. Das ist alles.
Ich muss, also auch nur, weil so, vielleicht sieht das in echt so aus. Ich habe mal in irgendeinem Restaurant gesessen und gegenüber war so eine riesengroße Häuserwand, die mit Efeu bewachsen war. Und dann hat der Wind reingeweht und der Efeu hat sich so absurd bewegt, dass ich mir so gedacht habe, ey, wenn ich das in Uncharted 2 oder so gesehen hätte, ich sofort gedacht, wie scheiße ist das denn animiert? Weil das ganz anders aussah, als ich mir das vorgestellt hatte. So richtig so, als ob die so in so Texturplatten sich so bewegen und andere wieder so, also die Blätter haben sich nicht einzeln bewegt, sondern wirklich mehr so in so Quadraten. Das sah richtig strange aus.
Und das waren nicht vielleicht eher die Muscheln, die du gegessen hast?
Nee, da habe ich Pizza gegessen. Muschelpizza. Keine Muschelpizza. Ja, das ist so dieses, natürlich ist das völliger Quatsch, dass das echt so aussieht, aber ich weiß gar nicht, wo ich das neulich geschrieben habe, aber habt ihr auch so eine Umgewöhnungsphase gehabt? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, als durchgeschnittene Hälse allmählich realistisch dargestellt wurden und das Blut halt so rausgepumpt hat, wie die Halsschlagader halt auch Blut rauspumpen lassen würden, es nicht einfach nur so wie so eine Suppe runtergelaufen ist? Weil ich weiß noch, so als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wie es wohl wirklich aussieht, dachte ich so, okay, ja, wie so eine Blutpumpe, wie mehr kann es denn nach Effekt aussehen? Also diesen wirklichen Realismus als realistisch annehmen, hat bei mir ein bisschen Zeit gebraucht. Weil ich Hälse durchschneiden ja nur aus Filmen kannte und deswegen dachte ich, also es sieht bestimmt so aus.
Ja, aber zum Beispiel einer meiner ersten Hälse, die irgendwie aufgerissen oder beziehungsweise geöffnet wurden, die ich gesehen habe, das war von Lucio Fulci, The Beyond. Über dem Jenseits, wenn der Schäferhund der Blinden die Blinde in den Hals beißt.
Ja, ja, okay. Ja.
Und da schoss das ja auch raus, ne?
Also, ja, stimmt.
Das ist so mit einer der ersten, sag ich mal, aufgetrennten Hälse, an die ich mich erinnern kann. Und nee, da schoss es schon raus. Und ich meine, bei den Samurai-Filmen spritzt es ja auch schon, ne? Und dann irgendwann lernst du noch Mieke kennen und dann spritzt es ja auch wieder. Also
Ja, dann habe ich immer so harmlos bei mir die ersten Wahrnehmungen an so durchgeschnittene Hälse, die ich hatte, war immer so, als ob jemand halt so mit dem Edding so lang malt mit einem
Dass
halt nur so ein Strich einfach ist. Und dann lief halt so ein bisschen Blut raus. Ich dachte so, hä, das ist doch nicht so. Und aber irgendwann kam dann diese realistischere Darstellung. Dann dachte ich wieder so, okay, das.
Ja, ich meine, keine Ahnung. Nee, also wie gesagt, mein erster wirklicher Hals, der in Mitleidenschaft gezogen wird, war ein über dem Jenseits.
Ja, okay, gut. Da können wir in Folge 200 noch mehr drauf eingehen. Okay. Nee, ich weiß gar nicht, was mein erster Hals war. Schade. Also man weiß ja nicht, dass man das in sein Kindertagebuch hätte schreiben sollen.
Also ich wette, mein erster Hals war bestimmt, ich war sauer, weil ich irgendwas zu essen haben wollte oder so. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, nicht schlecht.
Na gut. So, aber ich find's trotzdem gut. André, du findest ihn also doch ein bisschen besser als so ein ziemlich großer Teil unseres Umfeldes, oder?
Ja, schon.
Ja, ja, das finde ich gut. Das freut mich.
Also die allgemeine Wahrnehmung war ja schon eher negativ und ein bisschen gelangweilt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, ich fand das schon gut.
Ja.
Ich hätte es nur gern mehr gemocht. Noch mehr.
Ja. Und das ist ja nicht, das ist ja keine Seltenheit. Das kennt man ja bei vielen Filmen.
Ja, aber nee, war wirklich ein schönes Ding, wie gesagt. Und ich verstehe, warum Betz und Moet da rein investiert haben, weil ist natürlich genau ihr Cup of Tea. Ja.
Ja, gerne mehr gemocht, Tino, ist ein gutes Stichwort eigentlich für das, was uns André hier jetzt zwischengequetscht hat. Obwohl ich ja jetzt nicht unbedingt den Drang verspüre, da nochmal drüber zu reden. Aber wir können gerne, wenn ihr wollt, ein paar Worte zu Cannibal Mukbang verlieren. Es sei denn, André, du hast noch einen, sag ich mal, wo du sagst, ey, der hat mich echt, das war so ein richtiger Banger, den muss ich nochmal als Geheimtipp mitgeben oder irgendwie als Empfehlung mitgeben oder so.
Also der mega Geheimtipp glaube ich nicht. Ich fand da wieder vieles solide. Ich habe Sweetness gesehen, wo das Mädel quasi ihren Lieblingsboy Pop-Artist entführt aus Versehen, mehr oder weniger. Und das dann so ein bisschen, so Misery für Gen Z. Der war nett, auch absolut solide, das Mädel hat gut gespielt, irgendwie so zwischen naivem Teenie-Mädel und absoluter Psycho-Tante irgendwie, das war ganz witzig, hätte sogar noch ein bisschen fieser sein können, ich dachte so geht's Richtung Loved Ones, war aber dann doch eine Nummer, harmloser, aber hat schon mal gute Szenen gehabt, fand den unterhaltsam, genauso wie hier Bone Lake, ich fand den, der ist ein bisschen zu durchschaubar natürlich wieder, auch für das, was er machen will, aber auch den fand ich durchaus unterhaltsam, auch für die knackige Laufzeit. Welcher mich extrem positiv überrascht hat und da wirklich vielleicht überrascht, weil ich nicht auf der Uhr hatte und auch wieder da die Frage ist, ja, muss das auf dem Fantasy-Filmfest laufen, aber diesen Code 3 fand ich mega.
Das ist der Krankenwagen-Film, ne?
Ja, dieser Paramedic-Film mit hier, wie heißt er, aus The Office.
Moraine Wilson.
Ja, genau. Der war unfassbar geil, weil das ein Film ist, es ist halt eigentlich eine Comedy, aber und es geht halt, also er spielt halt so einen Paramedic, der seit 18 Jahren diesen Job macht, was halt, sagt er auch im Film, halt viel zu lang ist. Die meisten machen das so 5 Jahre und dann ist man auch durchgebrannt, so, was man da alles so erlebt und so. Und dann muss man dringend mal irgendwie zumindest, wenn man medizinischen bleibt, zumindest mal irgendwie was anderes machen. Er macht das jetzt seit 18 Jahren, er hasst den Job, er will eigentlich nur weg. Er ist abgestumpft, er ist fuck, hat alles gesehen, was man sehen kann. Und muss dann eine neue, so eine, an ja, eine, nicht Azubine, aber ja, so eine in der Medizinausbildung befindendes junge Frau dann da eben mitnehmen mit seinem Fahrer zusammen im Dreierteam dann und ihr halt so ein bisschen den Alltag zeigen, hat er gar keinen Bock drauf. Und es ist halt eine Comedy, der aber doch auch es schafft, sowohl Sozialkritik zu üben. Der Film fängt gleich damit an, in den Opening Credits, dass du so im Medizinwesen so alle möglichen Jobs eingeblendet bekommst mit dem Durchschnittsgehalt, was sie verdienen. Und vom Chefarzt angefangen, irgendwie 380.000 bis über dann normale Nurses und also Krankenschwestern, Pfleger, quasi Head of Janitor, also Chefhausmeister. Und ganz am Ende kommen dann so die Paramedics raus und da ist dann auch der Schriftzug des für den Film dann eben und dann drunter eingeblendet halt irgendwie, die verdienen halt irgendwie irgendwie 34.000 im Jahr so. Also sogar unterm Hausmeister noch so, ne? Also er übt ja kurze Zeitkritik am Job. Er zeigt auch, wie hart dieser Job ist, was du da alles mitmachen musst, was du alles siehst. Und solche Art von Filmen haben meistens das Problem, dass sie irgendwie mega funny sind und irgendwann kommt dann so ein irgendwie ein herber Moment, ein Bruchmoment, Und dann sind sie plötzlich gar nicht mehr funny, so hinten raus. Ne? Gibt's jetzt Beispiele, die jetzt quasi die aus dem Stand einfallen, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
Mhm. Ja.
So ein typischer Film, der so locker leicht anfängt, dann kommt irgendein schwerer Moment und dann wird so, ja, okay, jetzt ab dann ist ernst so, oder dann ist er einfach nicht mehr so funny wie vorher, weil er diesen Bruchmoment hatte so. Und das habe ich da auch schon kommen sehen. Aber tatsächlich, Call 3 schafft es, sich selbst, und es gibt so einen Moment, und selbst aus solchem Moment sich wieder rauszuwiggeln und das sympathisch trotzdem auch wieder dann nochmal lustig werden zu lassen. Also der schafft es gut, diese Waage zu halten zwischen wirklich funny, wird sehr viel gelacht auch im Kino wirklich, aber eben auch diesen Job da gut darzustellen, was das mit sich bringt, und eben Systemkritik zu äußern oder am Gesundheitswesen. Und das alles in einem Film, der immer wieder das schafft, so hin und her zu kippen, ohne dass eine Seite zu viel Gewicht bekommt. Und das hat mich krass überrascht. Also das war eigentlich wirklich doch meine Überraschung des Festivals, auch wenn das eben der untypisch natürlich wieder war. Aber ich fand den wirklich gut. Und kannst du ja nicht verstehen, wie so ein Film, der auch echt gut produziert ist und so gut gespielt ist, wie der bei uns jetzt im November, glaube ich, einfach wieder nur auf DVD verschossen wird. Kann sein, aber jedenfalls, der gehört ins Kino. Der ist ein unfassbar guter Film, der gehört ins Kino. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht.
Ja, aber
also das war meine Überraschung. Schon
Heldin gehabt, einmal irgendwas, dafür muss reichen. Das Jahr davor hatten wir die 7 Stunden Joko und Klaas. Das ist halt so, dass man, glaube ich,
ja, und ich sag,
zynisch betrachtet denkt, das reicht.
Und Call 3 ist ein Film, wo die Leute safe mehr lernen als bei einer Heldin. Einfach, weil der einen ganz anderen Appeal hat. Weil sie da einfach locker und beschwingt reinsteigen können, Spaß haben und plötzlich merken sie, oh, okay, da steckt man ein bisschen mehr drin. Und macht das aber auf so eine sehr charmante Nebenbeiweise. Deswegen, das wirklich mega. Fand ich richtig gut. Ja, aber sonst, wie gesagt, alles irgendwie nett. So einen richtigen krassen Banger habe ich dann auch nicht mehr gesehen irgendwie. Nee. Diesen Sword of Vengeance habe ich noch gesehen. Den habe ich nicht verstanden, bin ich ehrlich. Ganz komisches irgendwie Endzeit-Slash-Fantasy-Spektakel-Drama in irgendeiner Postapokalypse, wo es halt so ein bisschen Mad Max-mäßig, es gibt eine riesen Stadt, wo da ist ein Tower mit einem Herrscher und der halt das Land besitzt. Es gibt Leute, die wollen immer den Thron streitig machen. In der Stadt unten gibt es verschiedene Banden, die gegeneinander agieren. Und außerhalb läuft halt irgendwie so ein Stranger rum, der mal zu einer Gemeinschaft gehörte, die Weedman hießen. Grain Man, weil sie die letzten waren, die noch nach der Apokalypse quasi Weizen besessen haben. Und dann gibt's halt da so Kämpfe zwischen, also so geht's um Handlungskämpfe, ne? Also Handelskämpfe zwischen den Fraktionen, wer die Hoheit über die Ressourcen besitzt. Und dann noch eine persönliche Rachegeschichte, weil der Tower-Typ die Schwester von ihm dann irgendwie mal entführt hat. Und aber ey, irgendwie all over the place und irgendwie, weiß ich nicht. Also ganz komischer Film. Hat mir nicht so gefallen, ja. Nee, und den Rest, glaube ich, hatten wir wirklich jetzt auch schon im Podcast so langsam. Ja. Ich war sehr überrascht, ich habe es gesehen. Der Fresh Blood Award wurde verliehen. Also der insgesamte für über alle Städte hinweg.
Ah, ja, genau. Was hat
und gewonnen? Den hat Slanted bekommen.
Okay,
und ja. Den habe ich leider nicht gesehen.
Ja.
Ja, den habe ich leider noch nicht sehen können. Der lief in der ersten Festivalwoche Hälfte. Da war ich noch nicht da. Aber ja, muss ich noch nachholen, bin ich mal gespannt. Weil ich habe auch von einigen gehört, die meinten, den haben sie mit einer 2 bewertet. Also da konnten sie es gar nicht verstehen. Mal gucken.
Ja, kann ich schon nachvollziehen, weil man das Thema halt jetzt auch schon sehr oft hatte, so kurz hintereinander, dass quasi dem Film eher auf die Füße fällt, dass er jetzt auch gut ist, aber das Thema immer so abhandelt jetzt auch wieder. Aber als Film an sich finde ich 2 schon ein bisschen, also ich glaube, der ist ein bisschen eher so Opfer der Umstände dann, wenn er eine 2 bekommt.
Ja, okay. Ja, ich bin, also wird noch nachgeholt, mal gucken, ja.
Und wie ich ja eben schon erwähnt hatte, ist es ja gerade nach dem FFF und vor Sieges und da freue ich mich sehr, dass ich noch ein Ticket für Obsession ergattern konnte, der, ja, das Langfilmdebüt von Curry Barker, der schon recht viel Furore mit seinen Kurz- und, ja, ich weiß nicht, wie nennt man 62 Minuten langen Film, mittellangen Film gemacht hat.
Ich weiß nicht, ob das noch als Kurzfilm gilt. Also,
nee, ich glaube, nee. Von der Laufzeitbestimmung her, über die man so in der Regel spricht, ist das tatsächlich kein Kurzfilm mehr.
Ja, ist schon eigentlich ein Langfilm, aber natürlich ist das nichts, was ins Kino kommen würde, weil es zu kurz ist. Ich glaube, bei den Oscars musst du 42 Minuten oder so lang sein, um als Langfilm zu klassifizieren. Aber irgendwann hat sich ja mal eingependelt, dass mindestens 70 Minuten gebraucht werden. Aber da wir jetzt über Milk and Cereal sprechen wollen, den Kurz-Mittel-Langfilm, mit dem Cory Barker quasi so, ja, sich so endgültig ins Rampenlicht katapultiert hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich den Satz angefangen habe. Egal. Das passt gut zu der nonlinearen Narrative, die auch Milk and Cereal hat. Guck mal, wie gut ich mich noch rausgerettet habe.
Ja, gerade so. Also was Tilo eigentlich sagen wollte, er hat Karten für den Film von dem Regisseur, über den wir jetzt reden.
Absolut. Und der nämlich mit Milk and Cereal sich so sehr ins Rampenlicht vorgespielt hat, dass er die Rechte an seinem neuen Film beziehungsweise an Obsession für 15 Millionen Dollar verkaufen konnte. Und er hat auch noch gegenüber Cracker, der mit Barbarian und Weapon sich als ähnliches Regie-Wunderkind etabliert hat, den Vorteil, dass er auch die Hauptrollen spielt. Ich glaube, das ist gerade im Horrorsegment nicht zu unterschätzen, wenn man auch noch sich die Rollen quasi wirklich auf den Leib schneidern kann, wie er es ja auch bei Milk and Cereal gemacht hat.
Ja, Milk and Cereal könnt ihr auf YouTube gucken.
Ja.
Der ist ganz legal über YouTube erhältlich, geht ungefähr 60 Minuten. Und die Inhaltsangabe, André, ich weiß nicht, wo hast denn die her?
Ja, das steht halt bei ihm in der Caption. Ich glaube, es ist dieselbe wie bei Letterboxd.
Okay. Ein Geburtstagsprank nimmt eine unerfreuliche Wendung, als ein beliebtes Social-Media-Duo sich die Realität der erschreckenden Folgen stellen muss. Okay. Vager kann man es kaum noch halten.
Ja, was halt in so eine YouTube-Caption reinpasst. Das ist halt alles ein bisschen anders als bei so traditionellen Film-Releases. Denn ich glaube, wenn er versucht hätte, den Film irgendwie anders zu publishen, wäre das nie irgendwas geworden. Und Barker hatte ja schon so ein bisschen Lorbeeren damit gesammelt, dass er ein Jahr zuvor diesen The Chair gemacht hat. Auch ein Kurzfilm, der mit 22 Minuten auch recht lang ist, der aber inzwischen auch auf 8,7 Millionen Views gekommen ist. Also er hatte quasi schon so ein bisschen, ja, so ein Proof of Concept und auch schon bewiesen, ey, ich kann was, aber es ist ja trotzdem super schwierig, mit diesen Kurzfilmen wirklich so eine Traction aufzubauen. Und deswegen, als ich es erstmal von Milk and Cereal gehört hatte, hatte der so 250.000 Views und dann dachte ich auch so, 62 Minuten, so und so viele Views, ich bin nicht ganz sold, weil es war halt nirgendwo so ein erkennbarer, wirklicher Grund, sich 62 Minuten jetzt anzuschauen, weil auf YouTube sind ja viele. Ja, es hat ja meistens einen Grund, warum was auf YouTube landet und halt nicht professionell released wird. Deswegen habe ich Milk and Cereal halt leider auch lange gemieden, eher beziehungsweise ignoriert, bis ich
dann. Und jetzt hat er 2 Millionen Aufrufe und er hat sich gedacht, ah, scheiße.
Nee, aber jetzt 2 Millionen viel so Bass, dann war er auf Reddit ziemlich beliebt und so, und dann dachte ich so, ach, diesen The Chair fand ich doch auch ganz geil, lass mal gucken. Und dann dachte ich, ja, ist geil. Aber dann war ja wieder so ein bisschen Ruhe, bis er jetzt auf einmal so sein Regiedebüt, diesen Obsession, der jetzt in Toronto lief, in Sieges läuft, für 15 Millionen von Focus Features gekauft wurde, bis halt wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit auf ihn drauf kam. Und deswegen nehmen wir das jetzt auch zum Anlass, um nochmal darüber zu sprechen, weil wir hoffen, dass es noch mehr Leuten so ging wie mir und nicht sich alle sofort draufgestürzt haben, weil sie dachten, naja, klar, der Typ, der so Share gemacht hat, der hat in 62 Minuten von Footage-Horror auf YouTube released, das schreit ja danach, dass man es unbedingt gucken muss, weil es kann ja nichts anderes als gut sein. Und ob es überhaupt gut ist, müsst ihr beiden ja auch noch mal sagen.
Also ich gebe offen zu, ich habe von ihm noch nichts so gehört. Ich hatte diesen Obsession mir aber halt auf die Liste gesetzt, weil ich den sehen wollte. Also da hatte ich halt so ein bisschen Bass drumherum mitbekommen. Ich kannte nur das Bild von Milk and Cereal, aber ich habe das immer irgendwie, ja, just another horror movie so, ne? Also ich war das jetzt nicht so unbedingt hinterher. Oder war das war jetzt nicht für mich irgendwie das nächste heiße Ding, was ich unbedingt sehen muss. Und tatsächlich habe ich dann jetzt erst so gesehen, mich zum ersten Mal wirklich damit beschäftigt. Und ich bin da eigentlich relativ blind rangegangen. Ich kannte den Mann vorher so gesehen nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was der vorher gemacht hat. Oder wenn ich es gesehen hatte, habe ich es nicht mit ihm in Verbindung gebracht. So. Und vielleicht, um es mal ein bisschen zu sagen, also es geht hier halt wirklich um dieses YouTube-Duo. Die nennen sich Milk und Seven, beziehungsweise sind das ihre Spitznamen. Und normalerweise ist Seven so eher der Performative, der rausgeht, der die Pranks macht, der irgendwie im Rampenlicht steht, der beliebt ist und laut ist und agil ist und so. Und Milk ist eher so ein bisschen der schüchterne, ruhigere Part von beiden. Und jetzt soll wieder ein Prank stattfinden, wo Seven Milk auf seinem Geburtstag verarschen möchte, indem er einen einfachen Typen einlädt, den Milk nicht kennt und der dann plötzlich eine Waffe ziehen soll, die sich halt als Fake-Waffe entpuppt. Ja, aber dem ist halt nicht so, sondern plötzlich steht noch jemand anderes in der Tür, nachdem der Prank irgendwie vollzogen worden ist. Und damit beginnt die eigentliche Geschichte erst. Und da muss ich sagen, ich war erst so ein bisschen, wo geht das jetzt hin? Laute US-Kids, die irgendwie ja in einem Zeitalter aufgewachsen ist, wo es halt wirklich normal ist, mit der Kamera durch die Gegend zu laufen und alles zu filmen und sich permanent in Szene zu setzen. Das ist ja auch immer mal wieder ein bisschen anstrengend, finde ich, wenn das irgendwie Menschen sind, die schon von vornherein, glaube ich, nur angeknipst sind, weil die Kamera halt läuft. Und dann aber irgendwie dachte ich, ja, es sieht alles ein bisschen schäbig aus, Found-Footage-Look und so, das soll ja auch immer kaschieren. Aber je weiter sich diese Geschichte entspinnt, muss ich sagen, umso interessierter war ich. Und dann war ich echt beeindruckt von den Twists und Turns, die das Ding halt macht und wie sich das da dann entwickelt. Und vor allem auch, welche Drastik und welche Härte und ja, welche perfiden Gedanken irgendwie dann dahinter stecken oder halt auch da gezeigt werden. Und ich war halt beeindruckt von dem Hauptdarsteller, von dem ich halt eben nicht wusste, dass er auch gleichzeitig der Autor und Regisseur des Ganzen ist. Und ich gedacht habe, Alter, wo haben sie den jungen Mann gecastet? Und wie haben sie ihm ins Gewissen geredet, möglichst irre zu sein, weil er halt auch schon, sag ich mal, auf eine gewisse Art und Weise auch irre aussieht. Also er muss jetzt nicht wirklich viel tun, um halt diese Schizo-Momente hinzukriegen, die er teilweise da kreiert. Ja. Und das fand ich halt schon beeindruckend, ja, also für einen Laiendarsteller, aber halt, wie gesagt, eben auch begünstigt, sage ich jetzt mal, durch seine äußere Erscheinung, ja. Und dann stellt sich raus, ah, der Typ hat das Ding gemacht, aber und zwar wirklich in Personalunion fast so. Das fand ich schon schwer beeindruckend. Und plötzlich war eine Stunde rum und ich habe mir gedacht, Alter, perfekt, effektiv. Ich hätte sogar hier und da vielleicht noch so ein, zwei Szenen mir mehr gewünscht. Und das ist dann ja schon eigentlich ein Ritterschlag, wenn du am Ende sagst, oh, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von dem Ganzen gesehen. Obwohl es halt in seiner Art und Weise, wie es so ist, meiner Ansicht nach ein echt ein schöner, low-budget, effektiver Found-Footage Psycho-Thriller ist, würde ich jetzt mal sagen, mit schon der ein oder anderen Gewaltspitze.
Ja, genau. Trotz diesem Found-Footage ist ja mit Horror verknüpft, aber es ist schon eher ein Thriller. Also es gibt natürlich auch ein paar unheimliche Momente, aber es ist jetzt kein Paranormal Activity oder auch nicht irgendwie Host oder so, weil er ja auch viel mit diesen oder mit modernen Möglichkeiten arbeitet, was ja viele von den Found-Footage-Filmen machen, aber sowas wie Paranormal Activity oder Host haben es halt nochmal ein bisschen auf die Spitze getrieben, indem sie ja auch wirklich Überwachungskameras beziehungsweise Videocalls nehmen und hier sind sich die Leute ja auch jederzeit bewusst, dass sie filmen.
Ja, ich meine, also es gibt eine Stelle im Film, ich würde sagen, das ist so irgendwo auf der Hälfte. Da war ich plötzlich irritiert, weil ich mich gefragt habe, hä, wo kommt denn jetzt dieses Bild her? Und dann auch noch, hä, wer hat denn jetzt hier diesen Umschnitt gemacht? Das heißt, da muss ja noch eine zweite Kamera involviert sein. Also habe ich nicht ganz verstanden oder da bin ich stutzig geworden, weil ich mir gedacht habe, wie geht das? Das passt doch gar nicht zusammen. Hat er sich da extra die Mühe gemacht, das irgendwie alles aufzubauen und der war das? Nee, das kann nicht sein. Okay, und dann kommt natürlich raus, also dann kommt entspinnt sich natürlich die Geschichte weiter und man bekommt halt irgendwie mit so, ah, okay, so ist das und so ist das und so ist das. Aber da steht sich so ein bisschen die, ich sag mal, das Genre und die Machart stehen sich da so ein bisschen im Weg.
Ja, was der Film gut hinbekommt, finde ich, ist schon halt natürlich mit der Grundprämisse, dass alles das ganze Gefilme zu rechtfertigen, weil es sind halt zwei YouTuber, die halt immer pranken und immer auf den nächsten Moment warten und ganz viele Sachen halt eh inszenieren in ihrem Leben. Von daher fand ich auch, das ging die meiste Zeit eigentlich ganz gut. Was der Film auch dann smart macht, ich hatte auch so ein, zwei Sachen, wo ich mich erst so gefragt habe, ja, okay. Aber dann ist es ja so, ist der Film erstmal eine stringente Handlung durcherzählt, die auch zeitlich aufeinander folgt, dann gibt's ja quasi einen Höhepunkt und dann setzt man ja noch mal vor diesem Geburtstag an und lernt dann in der zweiten Hälfte noch mal neue Perspektiven kennen von Momenten, die man vorher nicht gesehen hat, wo jemand mit aus dem Raum geht, aber auch mit Kamera und man dann später nochmal den Umschnitt sieht, was eigentlich im Nebenraum zum Beispiel passiert ist und sowas. Und das fand ich ganz clever gelöst, weil du dann neue Perspektiven bekommst, abwechselnd mit Dingen, die man schon gesehen hat, eben aber mit neuer Beleuchtung von Dingen. Und du dann halt nach und nach eben immer wieder neue Dinge erfährst, das Mysterium größer wird und so weiter. Das fand ich halt schon ziemlich clever gemacht. Mit einigen so auch Aha-Effekten, sogar auch hier und da mal ein lustiger Moment, wo du schon schmunzeln musst, so, weil es natürlich auch um diesen Prank geht, per se. Und wie er sich da eben so durchwurschtelt, durch die verschiedenen Kameraperspektiven und eben auch den Blickpunkt der verschiedenen Figuren. Das fand ich clever. Das hat mir auch gut gefallen. Ich hatte auch eine ganz lange Zeit die Erwartung oder war darauf eingestellt, dass es hier irgend schon was irgendwie Übernatürliches hat oder irgendwas halt, ne, ein Mystery-Anteil. Dass es dann letztendlich doch eher wirklich ein Psychothriller war, war ich aber auch nicht böse oder so. Also es funktioniert halt, das geht schon gut auf. Ich fand auch halt, dass der Barker selbst auch mega spielt, auf jeden Fall. Macht er richtig gut. Den fand ich ganze Zeit so super undurchschaubar und zeigte auch super viele Facetten und so. Das fand ich auch echt stark. Es gibt ein, zwei Momente, wie gesagt, die mich von der Perspektive rausgeholt haben, weil es ein bisschen die Frage ist, ja, warum filmt er sich jetzt halt wieder da genau? Aber wie gesagt, ich kann das alles noch halbwegs schlucken, immer hier, weil es halt einfach YouTuber sind. Das soll alles on air mal irgendwie sein, beziehungsweise Milk hat ja auch nochmal andere Facetten, warum er mitfilmt und so weiter. Also es war alles okay. Da habe ich schon deutlich Schlimmeres gesehen oder Unglaubwürdigeres. Das fand ich gut. Und wie gesagt, das ist halt schon alles beachtlich, ne? Auf einem irgendwie $800-Budget alles entstanden. Mit einer bisschen mehr als einer Handvoll Leute.
Und das auf einer Stunde. Auch wiederum alle aus seinem Freundeskreis stammen.
Auf einer Stunde runter. Viel. Das ist schon kondensiert, echt. Ja. Das hat mich schon auch irgendwie beeindruckt. Und hier und da war ich auch echt, hat er mich ganz schön gekriegt, auch irgendwie aufgrund der Inszenierung oder auch des Umschwungs der Tonalität irgendwie. Also da hat schon gute Momente.
Das fand ich halt krass, wie der es da wirklich teilweise geschafft hat, die Stimmung so wirklich von dem einen auf den anderen Moment irgendwie kippen zu lassen oder irgendwie etwas, was noch halbwegs, da gab's diese Szene mit dem, also da gab's dieses, sag ich mal, Abendessen mit dem alten Mann, nenne ich ihn jetzt mal. Und du denkst dir halt noch so, ja, okay, ne, du hast ihn halt auch vorher irgendwie falsch eingeschätzt oder er wurde ja schon so ein bisschen als Weirdo irgendwie präsentiert und dann habe ich mich dabei ertappt so von wegen, ja, da war ich vielleicht ein bisschen zu voreilig mit meinem Urteil und so weiter und dann sagt dieser Mann nur so zwei Sätze, die so ganz nicht mal lang sind oder so und plötzlich ist die Situation eine ganz andere, plötzlich ist es eine Stimmung, eine ganz andere und das hat der Curry hat das auch geschafft. Wenn er, wenn einmal ein Video von ihm zu sehen ist und er irgendwie irgendwas ganz Normales irgendwie erzählt, was so ein junger Mann halt einfach in die Kamera oder in sein Handy irgendwie erzählen würde. Und dann gibt's diesen einen Satz, den er halt die ganze Zeit wiederholt. Und plötzlich ist es halt vollkommen irre. Ja. Ey, wirklich, also da muss ich auch Respekt zollen. Ey, wie gesagt, ich finde die Idee von diesem ganzen Film, die finde ich klasse. Ja. Und die Umsetzung, die finde ich auch stark. Also das ist und die Effektivität dahinter finde ich halt noch viel viel geiler, dass er halt sagt, ey, genau so lang ist das Teil und genau so lang trägt sich das und genau so lang muss es sein. Das beeindruckend, wirklich beeindruckend. Ich bin gespannt auf den Obsession jetzt.
Da kann ich mich auch nur anschließen und ich hatte Curry Baker halt auch nur wegen The Chair so halb auf dem Schirm, aber es sagt ja leider auch nicht so viel, wenn jemand einen guten Kurzfilm gemacht hat, muss es nicht bedeuten, dass das nächste Ding auch gut wird und habe ihn dann erst, nachdem ich auch Milk and Cereal gesehen habe, mir mal seinen YouTube-Channel angeschaut, wo er den ja auch hochgeladen hat und hat jetzt auch inzwischen 1,1 Millionen Abos und auch fast 500 Videos veröffentlicht, die alle eher so kleine Sketches sind, die aber auch so ein bisschen in diese Tim Robinson-Richtung gehen, dass du das halt so guckst und denkst, es ist lustig und 10 Sekunden später schnürzt ja die Kehle zu, weil es so unangenehm wird. Er hat viele so When Your Friend Didn't Like You, eine Talk-to-Me-Parodie ist da, dann was man macht, wenn Leute nicht den Film mögen, den man gerade einlegt, wie man sich dann so aufregt, also viele so relatable Sachen, kann aber noch mit so einem düsteren Twist versehen und das mit so einer hohen Schlagzahl. Also es ist schon echt sehr beeindruckend, dass man ihn so vorher nicht wahrgenommen hat. Aber das ist, glaube ich, so Segen und Fluch von so einer YouTube-Veröffentlichung. Wenn es halt hinhaut, dann ballert es halt richtig, aber du kriegst so außerhalb davon auch nichts mit. Und ich sehe auch wirklich selten auf Webseiten, dass halt über Kurzfilme mal irgendwie berichtet wird oder über irgendwelche Sachen, die nur auf YouTube existieren. Und dabei sind ja auch, The Stuckman ist darüber gekommen, der jetzt mit Shelby Oaks kommt, die Raka-Raka-Brüder. Und auch die waren zwar da extrem beliebt, aber dass man auf irgendeiner Webseite mal was über deren Videos gelesen hätte, ist auch eher die Ausnahme als die Regel. Also das finde ich immer ein bisschen strange, obwohl quasi für Indie-Horror ja gar nichts an YouTube vorbeiführt. Und Barker hat auch gesagt, dass er einen Vertriebspartner gehabt hätte für Milk and Cereal, sich dann aber auch gedacht hat, ey, die stellen den hinter eine Paywall, da muss man 2,99 für bezahlen, nur um ihn nochmal auf Shudder zu gucken. Und ich weiß nicht, ob Shudder der Vertriebskanal war, aber das war halt die einzige Plattform, die er gesagt hat in diesem Interview. Und ich wüsste auch keine andere Plattform, die den Film veröffentlichen würde jetzt. Und er hat auch so gesagt, nee, ich hau den einfach auf YouTube raus und ich glaube, die Leute werden respektieren, dass ich das gemacht habe. Obwohl er dann auch so gehadert hat mit diesem, ist es überhaupt ein richtiger Film, wenn er nicht richtig veröffentlicht wird, sondern in Gänsefüßen nur auf YouTube erscheint. Und das ist leider auch so ein bisschen so. Also jeder kann ihn for free gucken, aber leider ist for free halt auch immer eher so ein, dann kann es ja nichts sein, Ding. Und so ging es mir zumindest auch so am Anfang, als ich so dachte, ich weiß nicht. Weil wenn es ein 5 Minuten Kurzfilm gewesen wäre, wäre ich reingegangen, aber bei 60 Minuten war irgendwie so mein Benefit of a Doubt auch nicht groß genug zu beginnen.
Ja, weißt du, was du meinst, dass man halt, ich meine, gerade auch im YouTube-Kosmos gibt ja so unfassbar viele Kurzfilme einfach, gerade im Horrorbereich und so, dass man da schnell so sagt, so, just another one, ne, so, und dass man dann, obwohl man vielleicht weiß oder wüsste, ich sollte das jetzt vielleicht gucken, die ersten Stimmen sind gut oder ich habe da schon Gutes gehört, dass diese Hemmschwelle oder diese Bereitschaft, sag ich mal, oft bei YouTube irgendwie fehlt, das kenne ich voll auch, ja.
Ja, vor allen Dingen.
Manchmal, das muss nicht mal 60 Minuten sein. Ich habe auch schon 15 Minuten Kurzfilme gehabt, wo Leute gesagt haben, den sowas musst du mal gucken, dann bin ich immer so, nee, jetzt nicht.
Ja, genau, weil irgendwie, wenn man was gucken will man halt einen Film gucken, oder hat es gerade so eng gestrickt, dass man halt, also entweder guckt man einen langen Film, weil man ein bisschen Zeit hat, aber man sagt es nicht so, dann gucke ich halt 90 Minuten Film und 20 Minuten Kurzfilm. Das macht man halt selten, finde ich. Also das will ich mir auch immer so ein bisschen irgendwie bei mir so mehr etablieren, dass ich mir so Kurzfilme angucke und dann Film, auch so ein bisschen, um so reinzugrooven. Aber dann hat man auch oft so Kurzfilme, die eher wie so eine, wie so eine Fingerübung sind, wo du halt siehst, okay, da hat eine Person Talent, aber es lief jetzt 5 Minuten auf den Jumpscare hinaus. Oder am Ende siehst du nach 5 Minuten hat man 5 Sekunden ein geil designtes Monster, aber du denkst so, ja, das ist ja mehr so ein Proof of Concept, dass die Person was kann, aber ich würde halt gerne das gucken, wo sie bewiesen hat, dass sie es dauerhaft kann und nicht nur so als Fingerübung, weil das ist ein bisschen so Cirque du Soleil, wo dann Leute irgendwie 10-mal einen Flickflack machen und mir so denk, geil, dass du das kannst, aber irgendwie reicht mir das nicht so ganz. Also das ist eher was, wo so Produzenten gucken sollen und denen dann sagen, hey, ja, hier ist 10 Millionen, mach einen richtigen Film.
Aber es gibt doch jetzt genug Gegenbeispiele, oder was heißt Gegenbeispiele, aber es gibt doch jetzt genug Beispiele dafür, dass es schon über YouTube jetzt geklappt hat. Also ich meine, war nicht, wie hieß dieser eine Film, dieser Snuff-artige Film von der Entführung und Ermordung dieses jungen Mädchens, die auf der Party war, den haben wir auch besprochen.
Dieser Megan is Missing.
Megan is Missing.
War das ja, genau, das ist ja das genau schlimme Beispiel. Und das ist ja auch kein Film, das ist ja einfach auch eine Qual. Ja gut, das ist ein,
Also aber, ne, ich meine, der hat über YouTube seine Verbreitung gefunden, der hat über YouTube seinen Hype generiert. Mhm. Er hatte seinen Hype so, ne? Also, und ich glaube auch Lights Out und sowas, das muss ja alles irgendwo einen gewissen Hype irgendwo mal gehabt haben, selbst wenn man ihn nicht persönlich
mitbekommt. Ja, klar, den Hype gibt's, aber ich habe halt versucht, bei Alter mal die 100 populärsten Dinger anzugucken und 80 Stück sind halt so ein 3-Minuten-Ding, was auf dem Jumpscare, und Lights Out ja auch. Das ist ein guter Kurzfilm, aber da wird dann Lichtschalter angemacht und wieder aus und das Monster kommt immer näher. Wie oft soll ich mir das angucken? Also in verschiedenen Varianten.
Ja, ich weiß, aber ich meine, als Startrampe für Leute.
Ja, als Startrampe ist das mega, absolut. Ja,
mir geht's jetzt nicht darum, dass das alles Gold ist, was da irgendwie zu finden ist, aber ich sag, also ich glaube schon, dass das halt schon mittlerweile halt echt eine unverzichtbare Plattform ist, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja, weil Lights Out habe ich zum Beispiel auch nur mitbekommen, weil es mir irgendjemand geschickt hat.
Genau, und deswegen wollen wir ja auch so, also das ist ja nur so ein implizites Announcement oder so, aber wir wollen ja auch mehr und so Kurzfilme anschauen. Es ist halt nur immer schwierig, auch über Kurzfilme zu reden, weil sie ja aufgrund der Kürze wenig zum drüber reden liefern. Aber ab und an stolpern wir schon auf Kurzfilme, wo man so denkt, ah, die sollten eigentlich schon mehr Leute sich anschauen.
Ja, ja, und ich meine, der Milk and Cereal,
den genau, das ist ja einfach ein richtiger Film.
Genau, den haben sich jetzt auch schon ein paar Leute angeguckt, aber wer bislang nichts von ihm gehört hat, wirklich eine Empfehlung meinerseits so.
Ja, absolut, ja. Ja,
das ist,
ja, verlinken wir auf jeden Fall an den Shownotes direkt. Ja,
und auch aber der ganze auch Kanal, da sind so lustige Sachen dabei, wo du auch so diese Liebe zum Film auch merkst. Also es ist echt richtig, richtig stark.
Ja.
Und er funktioniert als Schauspieler halt gut. Also ich glaube, er wird auch wirklich in so eine ähnliche Nische wie Tim Robinson für Horror reinrutschen. Aber ist ja jetzt auch nicht so, als ob diese Nische schon überbevölkert wäre.
Ja, ich sehe da tatsächlich, eher mehr so Leute wie, weil, also zumindest was man jetzt so, was ich mir jetzt so angeguckt habe auf dem Kanal, beziehungsweise was ich jetzt so mal überblickt habe auf dem Kanal, der hat für mich eher so ein Jim Cummings und Bo Burnquist von Eighth Grade.
Bob, oder?
Burnquist.
Ah, okay.
So ein Vibe hat der für mich bislang so, ja, weil der scheint sich echt mit vielen Dingen zu beschäftigen, der scheint viele Dinge scheinen bei ihm im Kopf umzugehen und der scheint sich halt auch echt sehr gerne kreativ ausleben zu wollen und ich finde es dann tatsächlich auch in einer was mir auch gefallen hat, nicht so grellen Art und Weise. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal diese Jugendlichen aus Milk and Cereal sich anguckt, da waren jetzt nicht so die typischen Nerd-Poster oder sonst irgendwas. Also das war alles relativ geerdet so, ja. Und auch das andere, was ich so gesehen habe, die anderen Filme, die er inszeniert hat, die wirkten eher wie, keine Ahnung. Und das meine ich jetzt nicht negativ, aber das hätte jetzt auch so ein Nespresso-Commercial sein können. Also er hat so einen sehr gediegenen Look irgendwie für seine Sachen genommen und geht da gar nicht irgendwie auf vielleicht ein bisschen gefälligere Mechanismen und Techniken und so.
Ja.
Das fand ich cool.
Ja. Absolut, ja. Und er startet auch halt so, er startet auch einfach so krass direkt rein. Es gibt auch keine großen Vorstellungen. Der Film geht einfach so instant los. Er wirft sich da so unvorbereitet rein. Das klappt, finde ich, auch richtig gut. Also er hat auch einfach ein gutes erzählerisches Händchen, weil er auch gerade dann noch mal so viele Hin- und Hersprünge macht, weil er dich so ins Ungewisse da stürzt teilweise. Also auch das klappt gut, ja. Also es ist schon,
es wirkt halt so unaufgeregt, obwohl da ja auch viel Planung reingeflossen ist, bis du dann irgendwann merkst, okay, hier wird gar nicht linear erzählt. Das wird einem halt nicht so reingedrückt, sondern man merkt es dann halt irgendwann, dann checkt man so, okay, ich muss hier viel mehr aufpassen als bei vielen anderen Found-Footage-Filmen, auch die man ja eher so wirklich nur wegen der Atmo genießt, aber hier, es gibt nicht wirklich was zum Miträtseln, aber man muss schon wirklich mit viel Aufmerksamkeit dabei sein. Es ist nicht nur so, dass man links und rechts in die Ecken guckt, wo der Schatten angesprungen kommt, sondern die Twists bahnen sich schon ein bisschen an, aber halt auch nicht so, dass man so dann so denkt, ja, okay, das habe ich natürlich kommen sehen, sondern man ist halt wirklich auch als Vielgucker überrascht.
Ja, man merkt mehrfach oder man sagt mehrfach, oder aha.
Ja, ja, das, ja.
Ja.
Ja, 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 ja.
Und zum Thema Kurzfilme, ja, mal gucken. Ja, wir haben ja ein bisschen Planung noch drin. Mal gucken, ob da vielleicht bald was bei Steady auch passiert.
So viel dazu.
Ja. Wir haben Bock.
Gut, kommen wir zu unserem letzten Film, der etwas schwieriger ist.
Bei dem ich mich auch hier da gefragt habe. Oh, aha.
Naja, also sagen wir es mal so. klar ist er schwierig, aber wenn man weiß, und ihr wisst es jetzt spätestens nachdem ihr diese Folge gehört habt, von wem dieser Film ist, dann muss man sich auch nicht mehr wundern, falls man schon mit der Dame und dem Herrn vorher in Berührung gekommen ist. Wir reden nämlich über Reflection in a Dead Diamond von Bruno Forzani, ich hoffe, er wird so ausgesprochen, und Hélène Catet. Und ich hoffe, auch das war richtig ausgesprochen. ich versuch's mal kurz einmal. Ich lese die offizielle Inhaltsangabe jetzt mal vor. Der Mit-70er John Dee lebt in einem Luxushotel an der Côte d'Azur und ist fasziniert von seiner Nachbarin, die ihn an seine wilde Zeit als Geheimagent an der boomenden Riviera der 1960er Jahre erinnert. Als die mysteriöse Fremde eines Tages spurlos verschwindet, wird John mit seinem längst vergessenen Dämonen konfrontiert. Sind seine einstigen Widersacher zurück, um eine alte Rechnung zu begleichen? Wer weiß es. Wir wissen es nicht, denn ich glaube, wir haben alle diesen Film gesehen und haben alle am Ende doch gedacht, hä? Oder beziehungsweise, ja, so ist es. Oder?
Ja, das ist ja so einer von diesen, das Bild sagt mehr als 1000 Worte Filme. Und ich finde auch dieser Filmtheoretiker Deleuze hat ja mal gesagt, es gibt Kino, was das Gehirn anspricht, und es gibt Filme, die den Körper ansprechen. Und ich finde immer, die Filme von den beiden versuchen beides anzusprechen, so dass es irgendwie immer wie so eine Karambolage geht, weil sinnlich zu erfassen ist das alles. Man versteht irgendwie jedes Bild. Und dann ist man aber auch geneigt dazu, da noch einen richtigen Sinn reinzubringen. Aber es ist wirklich eher so eine körperliche, visuelle Erfahrung immer. Und wenn man da versucht, eine Logik reinzubringen, funktioniert das irgendwie auch. Aber selbst die Figuren verstehen ja, glaube ich, die eigene Logik auch nicht, was da passiert. Also es ist alles so schlafwandlerisch inszeniert. Die Figuren, die reagieren ja auch alle nur. Also niemand agiert da irgendwie, es passiert was. Und alle agieren gerade auf diesen Moment als Zuschauer. Geht man entweder mit oder ist nach spätestens, hier dauert es, würde ich sagen, so 20 Minuten, wo man dann sagt, ja, okay, ich bin raus. Aber ich glaube, dieses Raussein ist auch gerade das, womit man wieder drin ist, finde ich. Weil wenn man sich hier irgendwie darauf versteift, verstehen zu wollen, was passiert, hat man halt Pech gehabt.
Ja, verloren.
Und wenn man nur versucht, das so zu erfüllen, weil ich würde jetzt mutmaßen, wir alle sind jetzt nicht komplett ratlos und fassungslos rausgegangen, sondern denken ja, irgendwie habe ich gecheckt, was hier abgeht. Aber man kann es jetzt super schwierigen Worte fassen.
Ja.
Und also, das finde ich ist schon so die Magie von den Filmen von den beiden. Aber ich verstehe auch, warum da Leute unglaublich frustriert rausgehen.
Aber wobei ich auch sagen muss, dass jetzt hier der auf jeden Fall im Vergleich die stringenteste Geschichte erzählt. Also ich würde jetzt sagen, rückwirkend auch für jeden, der von Forzani nichts kennt, ist das hier der gute Einsteigerfilm, das setze ich aber in Anführungszeichen. Aber der hat zumindest wirklich narrativ noch den schlüssigsten Grundplot, weil er sich aber eben auch, das ist jetzt ja auch was für die beiden neu, nochmal in einem ganz neuen Subgenre neu öffnet. Denn wir haben hier so einen Neo-Noir-Spy-Thriller, aber eben verpackt in ihre Giallo-Ästhetik eigentlich, die sie ja sonst immer so immer pflegen. Und das zusammen als Mashup fand ich generell schon mal super spannend, rein audiovisuell. Du hast halt diese Versatzstücke von Bond, von den ganzen alten Agenten-Dingern drin, aber dann diese Knalligkeit von Giallo und natürlich wieder ihre absoluten Fieberträume, was so Szenenübergänge, Schnitte, Umschnitte angeht. Das ist halt sowieso immer was, da finde ich einfach auch nur dafür, rein fürs Beachtliche audiovisuell, ist ja, finde ich, immer das, was die da machen, schon zumindest mal ein Blick wert.
Ey, also ich kann nur den guten Rat geben, selbst also nicht reingehen, um was zu verstehen zu wollen, sondern nur reingehen, um die Bilder sich anzuschauen, weil die Bilder sind einfach, also wirklich, die sind Bombe. Und ich würde jetzt noch ein bisschen zu ergänzen zu André sagen, der Film ist halt vor allem auch eine sehr, sehr große Anspielung an die Diabolik oder Diabolik-Filme wie Comics, weil hier halt direkt auf diese Figur referenziert wird innerhalb eines, also mit Hilfe eines Outfits, und ist halt vor allem auch nicht nur Bond, das ist ja so ein gesamtes Subgenre des sogenannten Eurospies oder Eurospy, der ja hier Einklang findet, so. Und wer Fan von genau solchen Sachen ist, der wird hier, also ich kann es nicht anders sagen, aber ich glaube, der wird einen Orgasmus kriegen. So, also weil das ist wirklich die volle Kelle, die sie hier ausschenken und mit der sie hier um sich schmeißen. Also wer sich im europäischen Kino der 60er Jahre irgendwie wohlfühlt, der ist hier bestens aufgehoben. Er darf halt nur nichts verstehen wollen. Er muss einfach nur verstehen können.
Weil es ist halt so, auch so, ich glaube,
rettelst du noch oder lebst du schon?
So, die zweite oder dritte Einstellung des Films, wo auch die Augen von dem Schauspieler, also von dem alten Schauspieler, dann so in diesem Ultrabreit-Bildformat zu sehen sind, das sieht ja genauso aus wie bei Spiel mir das Lied vom Tod, wenn Charles Bronson von der Mundharmonika hochschaut. Nur da Spiel mir das Lied vom Tod so Bilder selten nutzt. Also so, sonst sind es ja oft große, eindeutig zuordbare Bilder, und Reflection of the Diamond passiert ja die ganze Zeit auf so Bildern. Es ist oft sehr, sehr nah dran. Es ist alles sehr fragmentarisch. Dann gibt's wieder einen relativ wilden Wisch irgendwo hin. Und es ist halt, ja, Dialoge so auf ein Minimum reduzieren. Das finde ich auch gut, weil die Dialoge, die stattfinden, sind, glaube ich, bewusst so flach und eindimensional gehalten, eben weil sie auch wieder eine Hommage an dieses Kino sein sollen. Aber das ist für mich dann auch immer schwierig noch zuordbar. Also ich bin bei Bildern oder Inszenierungen, die eine Hommage sind, deutlich besser abzuholen, als wenn auch die Dialoge so irgendwie sich in diesem Bereich bewegen.
Naja, auch und der Hauptdarsteller, von dem du gerade eben gesprochen hast, der ist ja allein schon eine Hommage.
Ja.
Der wäre jetzt vor allem ein richtig guter Kandidat für deine Verleihtitel.
Ja, Fabio Testi.
Den kennen wir ja alle aus Agenten kennen keine Tränen. Manaus, der Sklaventreiber vom Amazonas oder das Phantom im Mädchenpensionat.
Ja. Ja, und das.
Also ich kenne mich halt mit dem Eurospy halt überhaupt nicht aus, zum Beispiel. Und trotzdem erkennst du ja trotzdem so Versatzstücke dieses Subgenres. Das reicht ja schon, das hast du ja auch geschrieben, Daniel, glaube ich, in deiner Textversion mal zu dem Film. Das reicht schon fast, wenn du USS 117 kennst.
Ja.
Einfach, dass du diese Stilmittel, was sowohl inszenatorisch auf was Wert gelegt wird, welche Details, aber auch wie gesprochen wird, welche Abfolgen, welche Kniffe gerne genutzt werden in diesen alten Agentenfilmen, wer da böse agiert, welche doppelten Rollen gespielt werden. Da gibt es so viele kleine Versatzstücke. Also ich kenne mich in diesem Subgenre wieder auch überhaupt nicht aus und trotzdem habe ich das schon verstanden und habe da einiges trotzdem wiedererkennen können, nur weil ich halt so ein paar Anleihen kenne. Das ist schon echt sehr, sehr spannend. Und wenn man dann, wie du gesagt hast, wenn man sich da durchaus kennt, wenn man da Fan ist, wenn man da auch viele Vorlagen kennt, glaube ich auch, dann kann man da richtig dran aufgehen.
Vor allem, was auch ergänzend zu dir, was ich halt sagen würde, ich finde, dieser Film hier ist der Film von all, die ich bisher von ihnen gesehen habe und ich bin bei einigen echt ausgestiegen. Wie hieß der zweite? Irgendwas mit Blutdiamanten?
Strange
Color of Your Body's Tear. Der hat so einen komischen deutschen Titel bekommen, irgendwie, den fand ich nicht so ganz. Aber bei dem bin ich zum Beispiel ausgestiegen. Bei Let the Corpses 10 bin ich völlig ausgestiegen, so. Also, das waren geile Bilder, keine Frage, aber ich habe irgendwann nicht mehr verstanden, was dieser Film von mir will. Und hier muss ich sagen.
Ach ja, der Tod weint rote Tränen.
Der Tod weint rote Tränen, genau.
Aber auch ein guter Titel.
Ja, ey, klar.
Also.
Ne? Aber ich frage mich auch, mit welchem Generator die das jedes Mal wieder irgendwie ersinnen, ihre Titel so.
Ja.
Bis auf Amer, sag ich mal, war das ja schon irgendwo dann jetzt auch so, wirkt's wie aus einem Generator geschraubt. Aber ich finde halt hier der Reflection in the Dead Diamond, der ist halt sowohl erzählerisch irgendwie der Klass von allen bisher, aber ich finde auch thematisch habe ich am meisten bisher aus diesem Film rausziehen können. Weil das ist ja auch wieder so ein Thema, der Film verlässt ja seine Ebene. Ne? Also er verlässt ja quasi die Ebene des alten Mannes, er geht zurück in die Vergangenheit und er geht aus der Vergangenheit raus und zeigt, dass das alles nur ein Film ist, bei dem der junge Mann da, den wir die ganze Zeit für die jüngere Version des alten Agenten halten, dass der auch nur ein Schauspieler ist. So, ja? Also das sind, und ich fand's halt echt so richtig cool und das ist halt etwas, was dann wieder auch an die Großmeister wie Fellini und so erinnert, von denen ich jetzt auch nicht viel gesehen habe, aber halt eben die entscheidenden mit zwei, drei entscheidende Filme, wenn so diese so Handlungen und Aussagen und Aktionen, wenn die quasi durch die Zeiten und Ebenen so getragen werden. Also das, was du eben bei dem alten Mann gesehen hast, ist plötzlich quasi eine Reflexion des jungen Manns, den wir sehen, wie er genauso etwas macht und dann aber auch irgendwie darüber hinaus oder da oben drüber, davon fern abgesetzt irgendwie, ja, die Leute, die den Film gedreht haben, die dann plötzlich genau sich mit solchen Dingen nochmal beschäftigen. Das fand ich irgendwie auch wieder richtig cool. Also das hat mich halt an 8,5 erinnert so.
Ja, und auch schon, wie das losgeht, also wo es dann wirklich anfängt, doch verworren zu werden. Du siehst ja diesen alternden Spion, der dann am Strand einen Diamanten des Brustwarzenpiercings sieht und dann geht das ja quasi erst los und ein Diamant bricht ja auch Licht. Also das ist ja auch hier alles so fragmentarisch und das muss ich auch dazu sagen, wenn der Film anders heißen würde, würde ich auch andere Interpretationsansätze wählen. Aber dieser Diamant wird ja auch oft gezeigt, beziehungsweise werden ja oft spiegelnde Oberflächen, zerbrochene Oberflächen gezeigt, in denen sich Licht bricht. Und so ähnlich ist das hier auch, weil du ja, man weiß ja gar nicht, ist der, diesen jungen Menschen, den wir sehen, ist wahrscheinlich der alte Spion als junger Mann. Das wird aber auch nie wirklich deutlich gemacht. Das drängt der Film nur als eine mögliche Lesart auf. Gleichzeitig könnte es aber auch einfach ein Filmstar sein, der sich irgendwie an seine Filmkarriere erinnert. Gleichzeitig kann der Filmstar aber auch ein Spion gewesen sein. Also es bleiben viele so Ansätze übrig, je nachdem, wie sich auch das, ja, ein bisschen pathetisch, das Licht der eigenen Interpretation in dem Film bricht. Weil was man hier dann irgendwie als Ansatz der Interpretation zu Beginn wählt für sich selber, lässt auf den Film irgendwie anders werden wieder. Das finde ich halt auch spannend, dass je nachdem, wie man darauf eingeht, der Film sich dadurch auch verändert. Weil es kann ja auch ein bisschen wie bei Mulholland Drive sein, dass es auch sowieso dieses Spiegellabyrinth von Leinwandfigur und Nostalgie und was dann wirklich stattfindet, wie das so in Erinnerung sich alles verfärbt. Weil auch wir diese Serpentik, diese, ja, was, diese in Leder gekleidete Fuchsfrau oder wie auch immer man sie jetzt am besten beschreiben sollte. Sie ist ja so Objekt seiner Begierde, gleichzeitig aber auch Rivalin, und das lässt sich ja auch schwierig wirklich nüchtern und in Handlung fassen, aber so in Bildern wird halt klar, wie sehr er sie begehrt, wie sie gleichzeitig auch die Gefahr für ihn ist. Das wird dann so sinnlich alles. Das fand ich echt extrem stark.
Batman und Catwoman?
Ja.
Ja, genau.
Könnte ich mir als so einen Film auch gut vorstellen.
Ja, 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 ja. Aber diese Pressekonferenz dann, wo sie ihn dann ausfragen und er da so schweißgebadet sitzt und weiß nicht, was er sagen kann und soll. Allein solche Momente, die haben so viele Details, wo er dann dieser Patrone spielt, dann bricht die so auf, es ist eigentlich ein Lippenstift, der ihn wieder an sie, und dann drückt er das wie so eine Zigarette in diesem Aschenbecher aus und so. Also geile Momente drin.
Und so geile Übergänge dann halt auch, ne?
Die Match-Cuts. Übergänge sind halt der absolute Wahnsinn.
Ja, die Match-Cuts sind auch echt wirklich Hammer.
Ja. Und dann hast du trotzdem natürlich auch wieder diese Spitzen drin, wenn sie dann da in dieser Bar die Leute fertig macht natürlich, ne? Der Kicker-Kill.
Ja.
Großartig, natürlich mit den Angelhaken und überhaupt, also auch gewalttechnisch gibt's dann krasse Spitzen. Aber ja, vor allem eben, ich fand auch halt diese Übergang zwischen alt, neu und einer Ebene, die wir entweder als surreal wahrnehmen können oder eben als vierte Wand quasi. Diese Vermischung, das fand ich auch halt mega spannend. Wie du sagst, man kann es als Aufhänger einfach nehmen. Anfang stirbt da diese Frau vor dieser Glastür. Du kannst es einfach sehen, dass er quasi dadurch an alte Zeiten erinnert wird. Du kannst aber auch komplett lesen, wie du schon gesagt hast. Also die Lesarten sind da auf jeden Fall zahlreich, aber alle funktionieren irgendwie, glaube ich. Also und deswegen, genau das ist der Punkt, den Daniel ja schon genannt hat, gar nicht so darauf versteifen. Das ist so tatsächlich auch so ein bisschen ja so Richtung, du hast ja Mulholland schon genannt, Richtung Lynch. Nicht ransetzen mit der Erwartungshaltung, ich will da jetzt durchsteigen, sondern einfach fallen lassen, das einprasseln lassen, und das ist wahrsten Sinne des Wortes gemeint, weil da teilweise so viele Dinge passieren in einer Szene, die man einfach auf sich einwirken lassen muss, dass man selbst manchmal gar nicht alles mitschneiden kann. Ja. Aber ja, allein für diese Ästhetik, wenn man dafür irgendwie ein Sucker ist, und dann ist allein dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Auch am Ende dann zum Beispiel die Szene, wo dann dieser schwarze Anzug so absprengt und bei ihm wieder sich so dran setzt und sowas. Das sind so geile, auch von der Machart, wie es gemacht ist, einfach so gute Momente dabei.
Ey, die Szene, wenn sie sich mit diesem schwarzen Anzug über die Diamanten rollt, damit sie an ihr kleben bleiben. Fand ich großartig.
Ja. Auch geil.
Ja. Ganz großartig.
Ja. Also einfach ganz, ganz tolle Einfälle wieder dabei. Und da kann ich einfach nur dann wirklich sagen, wow, egal ob ich jetzt gerade im Moment dann auch wirklich im Kern erfasst habe oder nicht, aber allein das Wow, das bleibt trotzdem. Und das hat es für mich schon wieder gelohnt, sich einmal reinzuziehen. Und das Ding ist halt, er dauert halt auch keine 90 Minuten und er fühlt sich aber auf jeden Fall mehr an.
Ja.
Das liegt aber meiner Meinung nach daran wirklich, weil so viel passiert. Du kriegst halt Eindrücke für 2 Stunden Film, kondensiert auf 87 Minuten. Und das ist halt wieder das Ding, was ihn einfach so geballt wirken lässt, obwohl er eigentlich sehr schnell erzählt ist.
Die Schnitte reichen für 3 Filme.
Ja, wirklich. Ja. Ja.
Und das ist,
wenn Tino im Quiz irgendwann mal fragt, wie viele Schnitte hat Reflection of Dead Diamond.
Ja. Das wäre geil. Wenn du das mal ausschwindig machen kannst.
Da steige ich aus. Also.
Ja, und das ist halt auch dieses, also gleichzeitig verstehe ich natürlich, man ist selber ja auch so, dass man Filme verstehen will, aber man guckt ja keine Hommage an irgendwas und sagt danach, ja, geile Story. Also das ist ja bei einer Hommage immer so das Egalste. Also auch, wenn ich euch jetzt frage, welcher USS 117 hat euch von der Story am besten gefallen? Man könnte es gar nicht so wirklich beantworten.
Rio antwortet nicht.
Ja, natürlich haben die auch eine Story, aber wenn du dich jetzt mit jemandem unterhalten würdest, OS 117, und du sagst, ey, was Sean Duchardin da mit seinen Augenbrauen macht, und die Person sagt so, weiß nicht, ist mir nicht aufgefallen, aber dieser eine Handlungstwist war doch super, oder? Dann weißt du auch, okay, wie guckt denn so eine Person so Hommage? Und so genau so muss man, glaube ich, an Reflection rangehen. Das halt wirklich wirken, was wir beiden ja auch schon mehrmals gesagt haben, weil eine Hommage, eine James-Bond-Imitation, eine Hommage an diese Diabolik-Comics, das schaut man sich nicht wegen der Story an, sondern wegen dem Vibe. Das ist halt ein Film, der Vibe mit dir oder nicht. Und wer da reingeht, weil er denkt, ach, das ist ja wie so ein James-Bond-Film aus den 60ern, hoffentlich hat er genauso eine geile Story wie die James-Bond aus den 60ern, was auch noch nie jemand gesagt hat, dann ist halt leider die Erwartungshaltung auch falsch. Und das geht bei einem Film, der auf einen möglichst offenen Kopf stoßen will, geht es halt nicht, wenn man eine relativ vorgefertigte Erwartungshaltung schon hat, was so ein Film liefern sollte.
Ja, aber, und das fand ich das Schöne, ich habe trotzdem dann zwischendurch, oder was mir gefallen hat, ist, wie sie gewisse Themen in diesem Film bedienen, so wie es damals üblich war. Aber dann machen sie so 2-3 Kniffe mehr davon und plötzlich merkst du, ah, okay. Also zumindest ging es mir so, dass ich dann verstanden habe, ah, jetzt, ich verstehe schon, ne? Also diese, sag ich mal, diese Willigkeit, die man immer in den 60er Jahren so präsentiert bekommen hat. Ich meine, Danger Diabolik, ein Film, der hier sehr stark eine Vorlage für Reflection in Dead Diamond war, der ist berühmt unter anderem für eine Liebesszene, wo sich der Hauptdarsteller, also der Diabolik, ein Model aus den 60er Jahren mit seiner Partnerin Eva Kant in Geldscheinen liebt. Die haben irgendwie 2 Millionen geklaut und dann gibt's so eine Liebesszene in diesen Geldscheinen drin und die geht relativ lang. Und ja, so einer Romantisierung entgehen die beiden Macher hier. Das fand ich halt echt
Finde ich auch. Also obwohl man gegen Ende schon merkt, dass sich die Held und Bösewichte und Held, wie man sie auch dann immer wahrnehmen will, gegenseitig doch irgendwie brauchen. So wie sie auch Batman und der Joker gegenseitig brauchen. Weil was macht Batman, wenn der Joker weg ist? Ja. Dann ist auch das Leben sinnlos. Und die haben ja auch gar keine Leben. Die sind ja Agent oder Filmstar. Also die haben ja quasi, sind ja auch nur Abziehbilder von irgendwas, und das fand ich.
Sie spielen eine Rolle, egal in welcher Form. Also entweder eine Rolle im Film oder halt sie spielen eine Agentenrolle.
Ja. Und das fand ich auch stark, wie der Film das gegen Ende dann relativ abstrakt, finde ich, schafft zu verdeutlichen, die können ohne einander nicht. Und sobald sie sich besiegt haben gegenseitig, fallen sie halt erst recht in diese Leere rein.
Ja. Plus halt gleichzeitig irgendwie auf die Drehbedingungen der 60er nochmal hinweisen. Ne? Also das ist dann halt auch, also wo man halt gemerkt hat, dass hier einfach auch Frauen dann, wie sagt man, objektisiert werden.
Ja.
In einem Maße, dass ja vielleicht damals in diesem Pop-Art-Universum oder in dieser Pop-Art, sag ich mal, Künstlichkeit nicht so wirklich nach vorne getreten ist, aber die dann halt schon einfach auch bedenklich ist. Ne? Also dementsprechend fand ich das cool, wie sie das hier rausgearbeitet haben. So. Und ja, also ich finde halt schon, die Bezüge zu Diabolik sind halt schon echt sehr, sehr extrem, was auch die Musik und so angeht. Ne? Also muss man auch sagen, das Original ist halt, hat einen Score gehabt von Morricone, der auch wegweisend war für vieles damals. Und der ganze Film ist ja wegweisend für vieles damals gewesen. Deswegen finde ich das cool, dass die es schaffen, sowohl eine Hommage zu bringen, aber auch gleichzeitig nicht alles irgendwie zu glorifizieren oder zu romantisieren, sondern auch zu hinterfragen. So. Ja. Und ich muss auch sagen, hatten wir den auch, glaube ich, hier besprochen, oder? Ruben Brandt. Oder? Ruben Brandt Collector? Diesen Kunst Animations-
Doch, den haben wir hier mal Thriller? Gehabt, meine ich.
Ganz
ich
kurz, mein, aber nur.
Zumindest also erwähnt.
Ja, ja, ich glaube auch eher erwähnt im Rahmen von irgendwas.
Also mich hat Reflections halt eben an Ruben Brandt erinnert, so als Real-Life-Version von Ruben Brandt. Und ja, OSS 117, wenn man diese Parodie mit Jean Dujardin kennt, super. Wenn man natürlich die Originalfilme kennt, noch viel besser. Das, also natürlich, daran hat es mich auch erinnert, so, ja. Also das fand ich wirklich, ich muss sagen, es ist für mich ihr stärkster Film bislang.
Okay, ja. Kann ich nachvollziehen.
Gehe ich, glaube ich, mit. Also ich fand ja Let the Corpses Tan. Ich mochte den auch, genau aus diesen Gründen, die wir eigentlich jetzt genannt haben. Ich fand ihn halt irgendwie audiovisuell überwältigend, überragend. Ich habe nichts verstanden und trotzdem hat er auf mich gewirkt.
Den fand ich halt ein bisschen dröge, muss ich sagen.
Ja, war er auch, aber der hat mich trotzdem, das ist, worüber wir auch vorhin bei Man Finds Tape gesprochen haben, der hat mich einfach irgendwie gekriegt. Vielleicht war es die Tageskondition, vielleicht war es irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht an einem anderen Tag nicht so, aber der hat mich gekriegt. Während ich halt zum Beispiel ein Armer finde ich halt extrem.
Ja, also
der, ist schon so verkopft und gewollt, dass es mir schon too much war. So. Der presst dich halt so weg, dass du halt denkst, okay, du willst aber auch gar nicht, dass ich irgendeinen Zugang zu dir finde.
Ja, aber damals, als das neu war, war das cool.
Ja, aber den hatte ich auch auf einem Festival gesehen, dann als sie am Anfang schon gesagt haben, dass sie den Film so inszeniert haben, als ob der Zuschauer im Gehirn der Hauptfigur steckt und die Sachen dann auch so in der Sound so abgemischt ist, dachte ich schon so, oh, okay, und so wurde es dann halt auch. Also das war, glaube ich, so, da waren sie noch so in ihrer Sturm- und Drang-Phase und wollten zu viel auf einmal und dann haben sie so immer so verschiedene Fokusse gelegt.
Funken.
Verschiedene Funken.
Verschiedene Funken. Ja. Und ihr sollt euren Funken jetzt auch auf Reflections in the Dead Diamond legen. Und auf jeden Fall im Kino anschauen. Also ist halt
der
schon
wenn sie nicht genannt gesagt haben, der ins Kino kommt wirklich. Ne? Der kriegt einen.
Ja. Es ist heißt tatsächlich Fokusse oder die Fokussen.
Fokussen.
Und es gibt noch eine lateinische Form, die heißt Foki.
Ja, also, ich habe doch das große Latinum.
Hast du?
Ja, es war auch kein Gag gerade. Oder ein großer Zufall. Das erfahrt ihr alles in Folge 200.
Oder ein großer Foki.
Ja, großer Flunki. Na gut.
Und wenn du dir jetzt doch wieder Haare wachsen lässt, hast du dann eine Foki-Healer. Das sind alles Fragen. Alles werden wir klären.
Gut, ja, aber nochmal der dringende Appell, geht da rein. Also wenn ihr den Film sehen wollt und wenn ihr euch wirklich darauf einlassen wollt, dann schaut diesen Film im Kino.
Und unterstützt auch vor allem solches Kino im Kino. Ne? Also genau, das ist halt ein Film, dass der einen regulären Start bekommt, finde ich halt auch nicht selbstverständlich.
Ja. Das stimmt.
Und was ihr auch nicht für selbstverständlich nehmen solltet, sind unsere Fähigkeiten, auf den sozialen Medien zu erscheinen. Denn da solltet ihr uns unbedingt folgen. Und ihr solltet uns natürlich gerne überall abonnieren, wo das möglich ist. Wir freuen uns auch über jede Bewertung bei jeder Podcast-Plattform, auf der das möglich ist. Und ansonsten kommt zu uns in den Discord, kommt zu uns zu Steady und kommt vor allem gerne wieder vorbei nächste Woche oder übernächste Woche, um euch entweder schön per Quiz bespaßen zu lassen oder eben über neue Filme oder ungewöhnliche Filme etwas zu erfahren. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald.
Tschüss.